für uns ans Kreuz gegangen bist, dass wenn wir der einzige Mensch auf dieser Welt wären, dass du diesen Preis für uns bezahlt hättest. Dass dieses Geschenk für jeden Einzelnen von euch, von uns ist. Dafür danke ich dir, Jesus. Denn du bist groß und wunderbar. Wir preisen deinen Namen. Amen. Ja, es ist nicht wunderbar, Gott so zu preisen, hier vor ihm zu sein und einfach in seiner Gegenwart und auf ihn zu schauen, in seinem Strom zu schwimmen, einfach uns von ihm beschenken zu lassen und ihn zu erheben als der Gott und König, der er ist, in unserer Mitte. Ja. Ja, im Grunde schließt meine Predigt dann an dieses Thema mit an, nämlich so den zweiten großen wichtigen Aspekt, für den wir auch hier sind. Das eine ist einfach Gott anzubeten, Gott zu erheben und einfach auch als Christen Gemeinschaft miteinander zu haben. Uns gegenseitig zu ermutigen, uns gegenseitig aufzubauen und einfach auch da in eine Gemeinschaft zu kommen. Und das ist auch das Thema meiner heutigen Predigt. Da geht es nämlich um das Hirtenherz des Paulus anhand des 2. Korintherbriefes. Wie Paulus einfach Gemeinschaft gelebt hat mit seinen engsten Mitarbeitern, aber eben auch mit den Korinthern als Gemeinde, wie er einfach dieses Herz des Hirten hatte. Und das war für mich ganz überraschend. Ich habe vor ein paar Jahren mal den Korintherbrief, die beiden Korintherbriefe, intensiv studiert und auch darüber gelehrt. Und ich war selbst total überrascht, was für ein starkes Hirtenherz Paulus doch eigentlich hat. Wenn man so an Paulus denkt, an den fünffältigen Dienst, denkt man vielleicht, also ich dachte zumindest erstmal, Paulus ist ein Apostel. Paulus ist ein Evangelist. Das sind so seine beiden starken Seiten, die man so allgemein sieht. Der hat so viele Gemeinden gegründet. Er hat so viel, war so viel unterwegs. Aber wenn man mal wirklich ganz genau liest, gerade in den Korintherbriefen, wird sehr deutlich, was für ein Hirtenherz Paulus eben auch hatte. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil diese Beziehungen sind ganz, ganz entscheidend wichtig. Und deshalb ist es gut, nochmal dahin zu sehen, wie Paulus dieses Hirtenherz gelebt hat. Und so als Einstieg einfach auch, um nochmal diese Bedeutung deutlich zu machen, wie stark dann und wie wichtig das ist, eben diese Beziehung, dieses Hirtenherz auch zu leben, habe ich euch so einen kleinen Ausschnitt mitgebracht aus dem Klassiker Neues Leben, Neue Identität von Neil Anderson. Und da schreibt er: Auch wenn Menschen zu Christus kommen und ihr Wunsch, zu Gott zu gehören, erfüllt wird, haben sie immer noch das Bedürfnis, zu anderen Menschen zu gehören. Wenn ihre Gemeinde keine Gelegenheit für echte christliche Gemeinschaft bietet, werden die Mitglieder anderswo nach Gemeinschaft suchen. Tatsächlich haben Experten für Gemeindewachstum herausgefunden, dass eine Gemeinde den Menschen Christus vermitteln kann, aber wenn sie ihnen nicht auch Freundschaft anbietet, wird sie die Menschen verlieren. Die geistige Verbundenheit christlicher Gemeinschaft, im Neuen Testament Koinonia genannt, ist nicht nur eine schöne Sache, sie ist für die Gemeinde sorgen sollte, sondern eine Notwendigkeit, für die sie sorgen muss. Man kann die Macht des Anpassungsdrucks von Seiten der Gleichaltrigen, auf Neudeutsch Peer Pressure genannt, in unserer Kultur nur verstehen, wenn man das berechtigte Bedürfnis nach Zusammengehörigkeit und die uns gemeine Angst vor Ablehnung begreift. Dachte ich nochmal so als Einleitung, warum dieser Gemeinschaftsaspekt, warum der so wichtig ist. Und ich möchte einfach nochmal gemeinsam mit uns beten, dass wir einfach unsere Herzen öffnen können und dass einfach nochmal so diesen Gemeinschaftsaspekt einfach, gemeinsam nochmal vor Gott zu kommen und dass das, was Gott für euch hat, in die Herzen fließt. Gott, ich danke dir, dass wir hier gemeinsam sein können, dass du uns diese Gemeinschaft schenkst. Und ich bete, dass du das Herz von jedem Einzelnen berührst. dass deine Worte hier heute zu den Herzen der Menschen sprechen. Ich möchte dir einfach mein Herz öffnen, dass das, was dir wichtig ist, dass das heute Morgen hier deutlich und klar wird. Und ich bitte, dass du wirklich durch die Reihen gehst und alle Menschen hier mit dem berührst, was du für sie hast, dass du sie persönlich beschenkst. Amen. Ich würde erst einmal kurz ein bisschen hier anhand des zweiten Korintherbriefs erstmal eingehen auf den Kontext der Korintherbriefe und wie dieser zweite Korintherbrief entstanden ist. Mit Hilfe der Korintherbriefe kann man ganz gut Paulus' Wirken in Korinth rekonstruieren. Vor der Verfassung des zweiten Korintherbriefs war er zweimal in Korinth, und zwar zusammen mit Silas und Timotheus. Das sagt er ziemlich zu Beginn des zweiten Korintherbriefes in Kapitel 1, Vers 19. Und er lehrte quasi sie als Team. Er, Paulus, war unterwegs mit Silas und Timotheus. Danach entstand am Ende des ersten Korintherbriefs eben die Ankündigung, dass er nach Korinth zurückkehren wolle. Und dies wurde aber dann verhindert. Und dementsprechend, weil es eben nicht möglich war, für ihn nach Korinth zurückzukehren, schrieb er den zweiten Korintherbrief. Das sagt er am Anfang des zweiten Korintherbriefs. Und es scheint so gewesen zu sein, dass einige in Korinth dem Paulus den Vorwurf gemacht haben, dass er nicht selbst vor Ort wieder gekommen ist, sondern dass er den Brief geschrieben hat. Und im Grunde ist der ganze zweite Korintherbrief ein Stück weit eine Rechtfertigung von Paulus über seinen eigenen Aposteldienst und wo er wirklich mit allen Möglichkeiten versucht, die Korinther wieder auf den richtigen Weg zurückzubringen. Also, dass sie wirklich festhalten am Glauben, den er ihnen gezeigt hat. Und wenn man überhaupt so den ersten und zweiten Korintherbrief liest, dann stellt man sicherlich fest, boah, Korinth, das war sicherlich eine der härtesten und schwierigsten Gemeinden für Paulus. Da kommen so viele Vorwürfe, die haben so viele Sachen, wo sie eben in ihrem Leben irgendwie nicht in Ordnung sind, wenn man sich die Sachen anschaut. Und das war sicherlich nicht eine einfache Gemeinde für Paulus. Und trotzdem werden wir gleich sehen, hat er dieses unglaubliche Hirtenherz für die Korinther. Genau. Und in diesem Kontext zwischen dem ersten und zweiten Korintherbrief schickt er dann eben Titus, einen weiteren wichtigen Mitarbeiter von ihm, nach Korinth, möglicherweise auch diesen zweiten Korintherbrief zu überbringen, aber eben auch, um die Korinther weiter zu lehren und zu unterrichten. Und allein an diesem Kontext kann man schon sehr gut sehen, dass Paulus einfach ein Teamarbeiter war. Das ist niemand, der irgendwie allein unterwegs ist und der als Einzelkämpfer, als Superapostel unterwegs ist, sondern er hat ein Team von engen Mitarbeitern. Das ist hier in diesem Fall bei den Korinthern ist das eben hier Silas, Timotheus und Titus. Das ist so sein engster Kreis auch von seinen Mitarbeitern. Zu Beginn seiner Aposteltätigkeit war er eben mit Barnabas unterwegs. Die waren ein Team. Und das kann man nachlesen in der Apostelgeschichte. In dem Moment, wo Barnabas und Paulus sich im Grunde trennen, im gleichen Moment sucht sich Paulus neue Mitarbeiter aus, mit denen er zusammen dann loszieht. Kommt zu diesem Streit zwischen Barnabas und Paulus und dann bilden beide quasi ein neues Team. Barnabas zieht wieder los mit Markus, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und eben Paulus ist unterwegs dann mit Silas, mit Timotheus und mit Titus. Also das wäre so schon mal ein ganz wichtiger Punkt. Eben, ich habe da hier diesen Beziehungskreis gemacht. Das ist so Paulus' innere Mitarbeiter, die engsten Mitarbeiter, mit denen er unterwegs ist. Zunächst mit Barnabas und eben ein Stück weit mit Markus. Und dann eben später mit Timotheus, Silas und Titus. Und das Motto, wie er mit seinen Mitarbeitern gelebt hat, das habe ich hier in Johannes 15, Vers 15 gefunden, weil das dem entspricht, wie Jesus was Jesus zu seinen Jüngern sagt. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Euch habe ich Freunde genannt, weil ich euch alles verkündet habe, was ich von meinem Vater gehört habe. Und das ist so dieses Herz, was Paulus auch seinen Mitarbeitern gegenüber hat. Ich habe euch Freunde genannt. Ich bin jetzt nicht hier nur eure Mitarbeiter, sondern ihr seid meine Freunde. Ihr seid nicht meine Knechte, sondern ihr seid meine Freunde. Und ich verkündige euch das, was ich von Jesus erfahren habe, was ich über ihn verstanden habe. Warum ist es so wichtig, als Team unterwegs zu sein? Wenn man überlegt, im Sinne des fünffältigen Dienstes kann ein Team sich ergänzen. Jeder hat seine eigenen Stärken und auch Schwächen. Und es ist gut, wenn man eben als Team zusammenarbeitet. Als Team ist man oder als Gruppe ist man viel weniger in Gefahr, dass der Feind die Menschen eben vom richtigen Weg abbringen kann. Wenn ihr so dieses Bild von Raubtieren euch mal vor Augen führt, wie jagen Raubtiere? Und auch über den Teufel heißt es ja in der Bibel, er kommt, um zu stehlen, zu töten. Also wie so ein Raubtier. So die Taktik eines Raubtiers ist, wir jagen die Herde, gucken uns diejenigen raus, die vielleicht von der Herde isoliert werden und die Schwachen, kennen die schwachen Stellen der Tiere und dann gehen wir ganz gezielt auf diese schwachen Tiere, isolieren sie von der Herde und dann können wir sie töten. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Das ist die Taktik auch des Teufels im Grunde bei uns Menschen. Er kennt unsere Schwachheiten, versucht da anzugreifen, versucht uns zu isolieren von dieser Gemeinschaft und dann uns einfach aus diesem christlichen Kontext rauszuziehen. Und deshalb sind dieses Team einfach so wichtig. Genau. Und hier ist er ein Stück weit eben auch dabei, Timotheus, Silas und Titus so als seine Nachfolger auszubilden. Da stecken auch ganz viele Jüngerschaftsprozesse drin. Es ist, bei Barnabas war das noch anders. Barnabas war der etwas Ältere, der Erfahrene. Hier ist es jetzt so, dass Paulus eben auch diese Jüngerschaftsprozesse die jüngeren Leiter, die nächste Generation heranbildet. Und einfach auch eine tiefe Zuneigung, eine tiefe Freundschaft zu seinen engsten Vertrauten, zu seinen Mitarbeitern hat. Das sieht man besonders stark am Timotheusbrief, an den Timotheusbriefen, wo er Timotheus immer wieder ermutigt, obwohl er noch relativ jung gewesen ist in der Zeit, dass er sich trotz seines jungen Alters nicht als minderwertiger Apostel fühlen sollte, sondern dass er einfach Gott vertraut und einfach weitergeht. Oder auch ganz praktische Tipps, wenn er dann sagt, Timotheus solle eben aufgrund seiner Magenprobleme nicht nur Wasser, sondern einen verdünnten Wein trinken. Also ganz praktische Sachen, wo er in Timotheus Leben einfach reinspricht und sagt, ich bin dein Freund, denk bitte dran, achte drauf, dass du wirklich auch auf deine Gesundheit achtest, in dem Fall. Und wirklich diesen freundschaftlichen Zuneigung, Fürsorge mit reinkommt. Und das sieht man auch immer wieder nochmal an den Korintherbriefen, wenn ich jetzt hier nochmal die nächste Folie mir anschaue. Das ist jetzt hier Paulus Fürsorge für seine Freunde, habe ich das genannt. Für seine Freunde, für seine Mitarbeiter. Im 1. Korinther 16, ganz zum Schluss in der Verabschiedung, kündigt er an, dass Timotheus eben zu den Korinthern kommen solle. Wenn aber Timotheus kommt, so seht zu, dass er ohne Furcht bei euch sein kann, denn er arbeitet im Werk des Herrn, wie ich auch. Darum soll ihn niemand gering schätzen. Geleitet ihm vielmehr in Frieden. Im Fall von Titus, den er dann gar nach Korinth geschickt hat, ist es sogar so, dass er im Grunde als Verantwortung für Titus als seinen Mitarbeiter zunächst einmal die Verkündigung des Evangeliums zurückstellt, bis er an den Punkt kommt, wo er Titus wieder bei sich hat und bei sich weiß und sicher weiß. Das ist im 2. Korintherbrief, das ist sein Reisebericht hier, Kapitel 2 und Kapitel 7, wo er schreibt, als ich aber nach Troas kam, um das Evangelium des Christus zu verkündigen und mir eine Tür geöffnet war im Herrn, hatte ich gleichwohl keine Ruhe in meinem Geist, weil ich meinen Bruder Titus nicht fand, sondern ich nahm Abschied von ihnen und reiste nach Mazedonien. Denn als wir nach Mazedonien kamen, hatte unser Fleisch keine Ruhe, sondern wir wurden auf alle Art bedrängt, von außen Kämpfe, von innen Ängste. Aber Gott, der die Geringen tröstet, er tröstete uns durch die Ankunft des Titus. Also er spürt diese Unruhe, er spürt diese Verbundenheit mit Titus. Und als dann Titus kommt und sich wieder treffen, ist Paulus, weiß ich, getröstet durch die Ankunft des Titus. Also auch da diese enge Verbundenheit mit seinen Mitarbeitern. Wichtig ist auch, für sich klar zu haben, wir können nicht solche engen Beziehungen mit ganz, ganz vielen Leuten leben. Das würde nicht funktionieren. Und es ist auch wichtig, das zu wissen, dass auch ein Paulus nicht hier bei jedem Mitarbeiter oder bei jedem gesagt hätte, ich kann jetzt nicht das Evangelium verkünden. Es ist hier einer seiner allerengsten Mitarbeiter. Meiner Erfahrung nach ist so eine Nummer, Größenordnung, mit dem man solche engen Beziehungen leben kann, ungefähr so 2 bis 4 Menschen. Das passt ja eigentlich ganz gut zu dem, was Paulus hier hat. Es sind hier wirklich so die Titus, Timotheus, Silas. Später kommt noch Lukas dazu, der Evangelist. Also es ist immer eine überschaubare Zahl an Menschen, mit denen er aber hier eine ganz, ganz enge, intensive Beziehung hat. Mit denen er diese Gemeinschaft lebt und wo eben auch diese extreme Fürsorge eben zum Ausdruck kommt. In einem Buch, was ich zu dem Thema gelesen habe von Thomas Harry, Die Kunst, sich selbst zu führen, der empfiehlt sogar, das mal für sich so aufzuzeigen, sich so das zu zeichnen, was sind die Menschen, die zum engsten Kreis gehören, die quasi in das eigene Leben so reinsprechen dürfen. Die so ein bisschen, ich gehe nochmal eine Folie zurück, die quasi zu diesem inneren Beziehungskreis gehören. Um klar zu haben, was sind die Menschen, für die ich wirklich mich investieren will, die bei denen man auch gegenseitig das Recht hat, ein Stück weit in das Leben reinzusprechen, zu sagen, du, das ist ein Punkt, das finde ich jetzt, bist du da nicht ein bisschen falsch unterwegs, wo sind diese innersten Beziehungen, die wirklich intensiv sind, wo man eben gemeinsam unterwegs ist. Ich habe dazu einfach so ein paar Fragen für euch zusammengefasst. Was heißt das einfach für uns und für unser Leben in der Gemeinde? Welche Beziehungen haben wir in der Gemeinde? Wo leiten wir Menschen an? Wo lassen wir auch Menschen in unser Leben hineinsprechen? Wo sind wir in persönlichen Jüngerschaftsprozessen mit anderen? Also wo sind wir in der Rolle von Timotheus, von Titus und von Silas und in Lernprozessen mit anderen Menschen? Und auch, was sind so die 2 bis 4 engsten Beziehungen, mit denen wir, wie Paulus, eben offen und in gemeinsamen Austausch leben wollen? Was ist so dieser innere Beziehungskreis, den wir einfach für uns haben? Das ist jetzt so das Verhalten von Paulus seinen engsten Mitarbeitern gegenüber. Aber so eine ganz ähnliche Hirtenherz und seine große Liebe, sein demütiges Dienen kommt eben auch zum Ausdruck, wenn er mit den Korinthern spricht und wenn er ihnen diesen Brief schreibt. Ich habe euch ein paar Bibelstellen einfach mal so hier auf der nächsten Folie, aufgeschrieben. Das habe ich hier die Überschrift genannt, Paulus dienendes Vaterherz für die Korinther. Im 2. Korinther 6, Verse 11 bis 13 heißt es, unser Mund hat sich euch gegenüber geöffnet, ihr Korinther. Unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist es in euren Herzen. Vergeltet nun uns nun Gleiches. Ich rede zu euch als zu meinen Kindern und lasse es auch in euch weit werden. Dieses liebende Herz, was er hat, diese Weite, diese Offenheit. Ihr habt nicht engen Raum in uns und ich rede zu euch als zu meinen Kindern. Er hat diese Verantwortung als derjenige, der sie zu Jesus geführt hat, eben für diese Menschen. Er hat diese innige Liebe zu ihnen. Aber eben auch demütig als Diener. Nicht, dass wir Herren sein wollen über euren Glauben, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude. Denn ihr steht fest im Glauben. Wir sind Gehilfen eurer Freude. Wir freuen uns mit euch, wenn ihr eben in diese mehr in diesem Glauben und in dieser Freude wächst. Und noch eine Stelle aus 2. Korinther 12, die Verse 14b und 15. Denn es geht mir nicht um euren Besitz, es geht mir um euch selbst. Schließlich sollen nicht die Kinder für den Unterhalt ihrer Eltern aufkommen, sondern die Eltern für den Unterhalt ihrer Kinder. Ich bin jedenfalls bereit, für euch und euer Wohlergehen mit größter Freude jedes erdenkliche Opfer zu bringen, ja sogar mich selbst aufzuopfern. Aber kann es sein, dass ich, je mehr ich euch liebe, desto weniger von euch geliebt werde? Das sind diese Vorwürfe, die die Korinther ihm immer wieder machen. Du bist hier nicht der große, starke Superapostel, sondern du kommst demütig, schwach, als Diener. Die haben eine ganz andere Vorstellung, wie so jemand auftreten müsste. Rhetorisch ist er nicht besonders geschickt. Es sind alles so Vorwürfe, die die Korinther ihm machen. Und Paulus versucht, ein ganz anderes Bild eines Apostels, eines Leiters auch zu leben. Paulus Leben, das ist der dritte Punkt, er lebt in Ehrlichkeit, in Transparenz und auch in seinen Schwächen und in seinem Leiden für das Evangelium. Da macht er keinen Hehl raus, sondern er kommt so, wie er ist. Wenn ich die nächste Folie einmal mache, dann gehen wir nochmal kurz zurück. Also Paulus war sich im Grunde seiner Identität in Christus sehr bewusst. Er ist dieser von Christus Berufene und er hat eben diese Schwachheit erlebt. Er hat diese persönliche Begegnung mit Jesus gehabt. Er war zwischendurch eben blind. Und er hat er weiß, es ist nur die Gnade, die ihn errettet hat. Und deshalb ist er auch in der Lage, gerade weil er das so erlebt hat, eben zu sagen, ich kann in meinen Schwächen authentisch sein. Ich kann offen und transparent leben und ich muss nicht den großen Evangelisten spielen. Ich muss hier nicht mit Tamtam hier auftauchen und ja, hier ist er, der Super Paulus und er hat schon 20 Gemeinden gegründet und so weiter, sondern sein Rühmen, eigentlich sagt er, Rühmen ist töricht, er möchte sich nicht rühmen, aber in dem Moment, wo er sich rühmt, da rühmt er sich seiner Schwachheit, seiner Offenheit, seiner Transparenz. Das ist dann hier die nächste Folie. Paulus Leben in Ehrlichkeit und Transparenz. Er sagt zu den Korinthern, schreibt er am Anfang des 2. Korintherbriefs, denn dies ist unser Ruhm, das Zeugnis unseres Gewissens, dass wir in Einfalt oder auch Einfachheit, Heiligkeit und göttlicher Lauterkeit, das ist diese Transparenz, Sonnendurchsichtigkeit wäre eine andere Übersetzung, nicht in fleischlicher Weisheit, sondern in göttlicher Gnade gewandelt sind in der Welt, besonders aber bei euch. Dieses Einfachheit, Heiligkeit oder eben auch Sonnendurchsichtigkeit, Transparenz, das ist das, wo er sagt, wenn ich mich rühmen sollte, dann rühme ich mich dessen, dass ich eben nicht den Superapostel gegeben habe. Ähnlich ist es auch mit seiner Schwachheit. Da hat Ewald letzte Woche drüber gesprochen, über diese Stelle. Wir haben aber diesen Schatz nicht in irdenen Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Im Grunde zu sagen, ich bin schwach, alles, was ich bin, kommt von Gott und die Gnade, die ist es, die zu euch fließt und das ist die Kraft Gottes. Wenn ich mich rühmen soll, so will ich mich meiner Schwachheit rühmen. Das ist auch aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 11, Vers 30. Und in diesem Kontext, wenn er über seine eigene Schwachheit spricht, da spricht er dann auch immer über das Leiden, was er für das Evangelium auf sich genommen hat, wie er verfolgt worden ist, wie er auch Schmerzen durchlitten hat, wie er gesteinigt worden ist und so weiter. Das sind jeweils die Kontextstellen, die habe ich jetzt hier nur einmal angegeben, zum Leiden vergleiche den Kontext der jeweiligen Stellen, wo er einmal sagt, wir haben diesen Schatz in ihren Gefäßen, damit die überragende Kraft von Gott sei und nicht von uns. Und auch, wo er sich seiner Schwachheit rühmen will. Das sind die beiden Stellen, wo er dann nochmal genau beschreibt, was ihm passiert ist und warum er eben diese Schwachheit hat und warum er trotzdem weiter das Evangelium verkündet und weitergeht, weil er Gottes Gnade hat. Also durch sein authentisches und offenes Leben war Paulus also eben keine Ikone, kein Superapostel, keiner, der irgendwie über den Menschen stand. Und erstaunlicherweise ist genau das der Grund, warum viele Korinther ihn abgelehnt haben. Sie gesagt haben, boah, der hat jetzt ja hier nicht den heiligen Schein sozusagen. Der macht hier nicht irgendwie den Superapostel. Der hat nicht rhetorisch die Superfähigkeiten, sondern er lebte im Grunde das Ganze sehr authentisch, sehr transparent, sehr offen. Und das war für die damalige Zeit, und ich glaube, es ist heute auch ganz oft noch so, untypisch. Ich glaube, ganz viel in der Welt ist eben mehr Schein als Sein. Wichtig ist, wie kommt man nach außen rüber. Und das war damals in Korinth, in Griechenland, mit ihren großen Rhetorikschulen und so weiter, auch ein ganz wichtiger Punkt. So hätte sich niemals ein römischer Herrscher gezeigt in seiner Schwachheit, in seiner transparent und schwach. Und ich glaube, dass es ganz wichtig ist, dass wir in der Gemeinde diese Orte haben, wo wir authentisch sein können, wo wir transparent sein können und eben auch sowohl als Leiter als auch als Menschen, die zum Beispiel in Hauskreisen sind, die dass eben wir diese Beziehung leben können. Außerhalb der Gemeinde ist es eben auch oft so, dass wir im Grunde einen Schein auch ein Stück weit machen müssen oder es wird so ein Stück weit erwartet. Aber eben dieses authentische Leben, wo wir wirklich offen sein können, ich glaube, das ist wichtig, dass es dort in der Gemeinde Plätze für gibt. Ich habe nochmal ein paar Fragen eben zu diesem zweiten Aspekt zusammengefasst. Wie authentisch sind wir in unseren Beziehungen im Gemeindekontext und eben auch außerhalb der Gemeinde? Gibt es Platz für unsere Schwächen, für unsere Probleme, auch für unsere Zweifel? Können wir das irgendwo sagen und werden damit auch ernst genommen? Gehen wir in Beziehungen so miteinander um, dass der andere und wir offen sind, uns zu öffnen, ohne zu tratschen? Weil gerade so Tratsch, wenn man mitbekommt, man hat was sich anvertraut, man hat sich geöffnet und irgendwann wissen es andere aus der Gemeinde und so weiter. Das ist somit das Tödlichste, was eben diese authentischen Beziehungen angeht. Also da wirklich ein ganz wichtiger Punkt, das eben anders zu leben. Ich glaube deshalb, dass Hausgruppen, Dienstgruppen Orte sein sollten, wo wir eben authentisch, echt sein können, wo wir mit unseren Schwächen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Problemen einfach echt sein können. Ein Stück weit funktioniert das nochmal besser in diesen kleinen Gruppen, zu dritt, zu viert, wie das eben Paulus mit Titus, Timotheus und Silas hatte, so in dem engsten Beziehungskreis, aber auch in dem größeren Kontext von Gemeinde, von Hauskreisen, von Dienstgruppen, ist das ein Punkt, wo ich glaube, da können wir viel einfach von dem lernen, wie Paulus Beziehungen gelebt hat. Und ich glaube, wichtig ist, dass wir ein tiefes Verständnis davon haben, wer wir in Christus sind, so wie Paulus das eben auch hatte. Und dass die anderen Menschen, die Menschen in der Gemeinde, dass sie genauso wertvoll sind, dass sie genauso Christus in sich haben und genau diese Beziehung eben auch verdienen. Genau. Also meine Vision von einer beziehungsorientierten Gemeinde wäre es, dass wir ein solches Netz haben, wo diese Dreier-Vierer-Gruppen irgendwie alle immer so connected sind, verbunden sind und dann eben, ja, wie so ein Spinnennetz so ein bisschen. Gut, vielleicht jetzt nicht das allerschönste Bild. Ich denke jetzt schon so die ersten sagen, ah, Spinne, nee, bloß nicht. Aber eben so dieses Beziehungsnetzwerk von Freundschaften, von Beziehungen, von Jüngerschaftsprozessen, wo Menschen eben gemeinsam unterwegs sind. Paulus benutzt im ersten Korintherbrief dieses Bild der Gemeinde als Leib. Also wo jeder seine Rolle einnimmt. Das Auge, der Fuß und so weiter und so fort. Das einfach so als das, was ich mir da einfach wünschen würde für uns als Gemeinde, dass wir da noch stärker hineinwachsen. Da haben wir auch verschiedene Möglichkeiten und ich möchte die einfach nochmal kurz vorstellen, jetzt wo ich zum Ende der Predigt komme. Hinten hängt eine Liste aus. Jetzt relativ neu, da hinten am Infobrett, wo einfach nochmal aufgelistet ist, was haben wir für wöchentliche Veranstaltungen. Wo auch die ganzen Kleingruppen nochmal vorgestellt werden. Was ist der Schwerpunkt von Kleingruppen? Welche Kleingruppen gibt es? Welche Dienstgruppen gibt es? Wo kann man mitarbeiten? Also so, sind so zwei DIN A4 Zettel, die jetzt hinten am Infobrett hängen, direkt an der Tür, wenn ihr rausgeht. Guckt gerne nochmal drauf, gerade wenn ihr Anschluss sucht. Gerade wenn ihr eben das Gefühl habt, ihr wünscht euch das, habt es aber eben bisher noch nicht. Genauso gibt es auch noch, haben wir so Kontaktkarten. Die sind bei den Willkommensgeschenken, glaube ich, mit dabei. Und da kann man auch noch mal Kontakt aufnehmen. Liegen auch hinten beim Infopunkt aus, wo es dann eben noch mal darum geht, was würdest du dir wünschen? Möchtest du ein Info, ein Kennenlerntreffen haben? Gespräch mit der Gemeindeleitung? E-Mails mit Gemeindeneuigkeiten, also irgendwie Teil des E-Mails-Verteilers zu werden. Suchst du eine Kleingruppe, einen Glaubensgrundkurs, also verschiedene Möglichkeiten auch, hier stärker in Kontakt zu kommen und in diese Gemeinschaft, diese Freundschaft auch zu leben. Und für diejenigen, die jetzt gerade das Gefühl haben, ja, sie leben das schon. Sie haben eben eigentlich so eine Verantwortung. sind ein Stück weit in der Rolle des Paulus. Auch da nochmal die Einladung. Wir haben eben am 1. November für Hausgruppenleiter, für Dienstgruppenleiter eben auch nochmal ein Treffen. Sprecht gerne Kerstin an, wenn ihr noch nicht eingeladen worden seid und das Gefühl habt, das ist ein wichtiges Thema für euch. Ich habe zum Abschluss einfach nochmal ein Zitat euch mitgebracht. Zitat von Jean Vanier, der ist der Gründer der Arche-Bewegung. Die Arche-Bewegung ist eine Bewegung, wo behinderte und nicht behinderte Menschen gemeinsam zusammenleben. Also eine enge Gemeinschaft, Hausgemeinschaft quasi, als Familie, enges Zusammenleben. Und Jean Vanier hat in seinem Buch darüber geschrieben und er schreibt, Gemeinschaft ist ein Ort, wo unsere Begrenztheit zutage kommt. Ich entdecke meine Armut und meine Schwächen. Das ist schon ordentlich, ne? Wenn man überlegt, Gemeinschaft ist ein Ort, wo meine Schwächen und meine Armut zutage kommt, weil man in Beziehung mit anderen Menschen steht. Und ich denke mir, das ist eine Herausforderung, wenn man hier, wie er jetzt sagt, man lebt in einer engen Gemeinschaft mit Menschen mit Behinderung, ohne Behinderung zusammen. Da kommen meine Armut und meine Schwächen zutage. Weiß ich mich aber angenommen, samt meiner Fähigkeiten und Grenzen, dann wird sie zum Ort der Befreiung. Ein Ort der Befreiung, wenn ich mich angenommen weiß mit meinen Armut, mit meinen Schwächen, auch mit meinen Stärken und meinen Grenzen. Es gibt nichts Schöneres als eine Gemeinschaft, wo man beginnt, sich wirklich zu lieben und wirklich zu vertrauen. Ich glaube, da steckt eine ganze Menge Weisheit drin in diesem Zitat. Und das würde ich mir wünschen für euch, für jeden Einzelnen und auch für uns als Gemeinde. Ja, und da möchte ich einfach nochmal für beten, dass wir da einfach, ja, Jesus, ich danke dir, dass du der König bist und dass du so etwas schenken willst, dass du Gott bist und dass du das auf dem Herzen hast für uns, dass du uns akzeptierst mit unseren Schwachheiten, mit unseren Ängsten, mit unseren Fehlern, dass du uns unsere Stärken auch geschenkt hast. Gott, ich bete dafür, dass wir lernen, Schritt für Schritt uns stärker zu öffnen, stärker einfach auch authentisch zu sein, das einfach in Beziehung zu bringen mit anderen Menschen und auch in diesen Jüngerschaftsprozessen immer stärker hineinzukommen. Ich danke dir, dass du dir das so gedacht hast, dass du uns nicht als Einzelkämpfer hier hingestellt hast, sondern dass es dein Wunsch und dein Wille war, dass wir in Beziehung treten mit dir und mit anderen Menschen, dass das auf deinem Herzen ist. Gott, und ich bete hier für jeden Einzelnen, dass er und sie in diese gesunden Beziehungen hineinkommen, dass wir mehr und mehr lernen, uns zu öffnen, authentisch zu sein, Raum zu geben auf die Schwachheit. Danke, Jesus. Danke, dass du auch schwach warst, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist. Als ultimativer Beweis deiner endlosen, großen Liebe für uns. Lass uns das einfach nochmal singen, lass uns Gott nochmal dafür loben, für seine gewagte Liebe, für seine unendliche Liebe. Amen.